Herzlich willkommen zu unserem Podcast 1000 Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind
Dirk
und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk.
Moin Edda.
Da sind wir wieder. MECFS oder wie man früher sagte, na, sie sind halt müde. Heute reden wir über eine Krankheit, die jahrzehntelang unterschätzt wurde und mit einem, der sie lebt, statt sie nur zu erklären. Ilko Sascha Kowalczuk, sonst als Historiker bekannt, spricht diesmal über Geschichte, die in ihm selbst passiert. Moin Ilko.
Hallo, grüß euch.
Ich habe gleich eine erste Frage, ich springe gleich in den Teich. Wie viel Ärzte hat es gedauert, bis dich einer ernst genommen hat mit dieser Sache?
Ich bin in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme.
Ja.
Mich hat man von Anfang an ernst genommen. Und zwar aus einem einfachen Grunde, der mich wahrscheinlich von vielen anderen unterscheidet. Ich wollte von denen nichts, außer dass ich wissen wollte, was ich habe. Ich bin halt nicht hingekommen und habe gesagt, ich brauche eine Krankschreibung, ich kann nicht mehr, ich brauche das und das. Und gewissermaßen, das versetzte die Arzt-Patienten-Beziehung von Anfang an immer eine andere Situation. Und außerdem, zunächst war ich auch nur bei Ärztinnen, bei denen ich schon sehr lange bin und die mir vertrauen und denen ich vertraue. Insofern war auch das eine Sondersituation.
Hast ja richtig Glück. Aber hast du denn auch nicht symptomatisch daran gehen müssen oder das Gefühl gehabt, für irgendwas, weniger Kopfschmerzen, eine Tablette, also irgendwas symptomatisch haben zu müssen, zu wollen?
Also ich lebe seit mein gesamtes Leben unter Schmerzen. Ich bin viel krank gewesen, schon als kleines Kind. Ich bin mit 6 Jahren fast gestorben an einer schlimmen Krankheit. In meiner Familie gibt es alle möglichen Krankheiten, alles, was man sich irgendwie so denken kann und was man sich nicht denken kann. Damit bin ich also groß geworden, praktisch in dem familiären Kosmos. Junge Menschen in meiner Familie sind an völlig ungeklärten, fürchterlichen Dingen gestorben. Es gab Unfälle bis hin zum Todesurteil. Also alles sozusagen war in meinem Familienrucksack vorhanden. Und mein Vater, der gab mir immer mit auf den Weg, der war Leistungssportler, sehr körperbetont, aber kein Körperhannes, sondern hat sehr versucht, so eben so sportlich zu leben. Und der hat immer gesagt, das ist wichtig, weil in dem Kontext, als ich da sage, dass der so ein Leistungssportler war, der hat immer zu mir gesagt, mein Junge, das Wichtigste ist nicht, wie du aussiehst und wie dein Körper beschaffen ist, sondern was dein Herz und dein Kopf machen. Und ich habe halt sehr frühzeitig gelernt, mit diesen Schmerzen, die ich eben seit meiner frühesten Kindheit an verschiedenen Stellen meines Körpers immer hatte, irgendwie zu leben. Und ich habe mein ganzes Leben nach dem Motto versucht einzuteilen, nicht die Krankheit hat mich, sondern ich habe die Krankheit. Das ist natürlich auch eine privilegierte Situation, das ist mir vollkommen klar. Und als ich dann 2014 nach dem Ende eines großen Projektes inmitten eines Lebens, was gleich mehrere Leben umfasste, familiäre Situation, berufliche Situation, Wohnsituation an verschiedenen Orten und so weiter und so fort. Und ich auf einmal nicht mehr aus dem Bett rauskam, unmittelbar nach dem Ende eines Projekts, eines Buches, war ich zunächst erstmal regelrecht erleichtert, weil wenn ich nicht aus dem Bett kam, wenn ich hohes Fieber hatte, das war praktisch die einzige Situation, die ich mir in meinem Leben immer gönnte als Auszeit. Und meine Familie hat das auch immer so akzeptiert. Ich habe eine große Familie mit vielen kleinen Kindern damals gehabt. Und insofern habe ich das erstmal, also so hingenommen, dass ich dachte, okay, der Körper sagt dir, jetzt ist mal genug, brauchst mal eine Auszeit. Als ich dann aber nach ein paar Wochen immer noch nicht sozusagen hochkam und die Schmerzen auch ganz anders waren als das, was ich alles gewöhnt war, fing ich langsam an nachzudenken darüber, was hier los ist. Und dann fing ich an zu Ärzten zu gehen, zu Ärztinnen und habe dann aber die eingangs gemachten Erfahrungen machen können, dass ich ernst genommen worden bin. Und ich wusste von Anfang an, damit bin ich eine Ausnahme. Weil die meisten Menschen, die zum Beispiel am ME-CFS oder an anderen unerforschten Krankheiten leiden, werden eben nicht ernst genommen, weil viele Ärztinnen nach dem Muster leben, das, was ich nicht kenne, gibt's nicht. Ganz fürchterlich, ganz schrecklich, aber ich persönlich hatte diese Erfahrung nicht. Habe allerdings dann die Erfahrung machen müssen in der ersten Zeit, dass ich den Ärztinnen erstmal erklärte, wie das alles so zusammenhängt. Habe denen auch gesagt, liebe Leute, also ich kenne meinen Körper besser als ihr. Und als dann irgendwann klar war, dass ich ME-CFS habe, soweit das klar sein kann, das muss man ja auch mal dazu sagen, ME-CFS ist ja auch nur wie andere Krankheitsbezeichnungen eine Sammelbüchse, damit die sich irgendwie schön kompliziert, möglichst lateinisch und so weiter anhört, damit die von der Umwelt, von der Gesellschaft ernst genommen werden. Und deswegen, aber als das dann sozusagen so klar war, dass ich in diese Sammeltasse passe, mit meinem ganzen Zeug, habe ich dann eigentlich vielen Ärztinnen immer wieder erklärt, was das eigentlich ist. Viele standen erst vor mir und sagen, ja, ich weiß doch, was das Erschöpfungssyndrom ist. Und dann habe ich gesagt, naja, weißt du, schon diese Begrifflichkeit disqualifiziert dich eigentlich für ein weiteres Gespräch. Aber ich bin nett genug, um dir zu erklären, worum es hier wirklich geht. Und mein größtes Problem war dann, dass ich zu Ärztinnen ging und jedes Mal niedergeschlagener nach Hause kam. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, bin irgendwann nicht mehr zu Ärzten gegangen, weil ich mir ehrlich gesagt habe, ich muss mir meine Niederlagen nicht selbst produzieren, die können mir nicht helfen. Ich habe mit allen Expertinnen in diesem Land darüber gesprochen, verfolge natürlich sehr genau, wie der Forschungsstand ist, ob es mal die Situation gibt, in der man mir helfen kann. Und naja, und das, was mich gewissermaßen am meisten dann bekümmert hat, neben der Schlaflosigkeit, neben diesen Schmerzen, neben all diesen Dingen. Ich habe seit 13 Jahren nicht mehr länger als 3 Stunden am Stück geschlafen, habe 24 Stunden am Tag Schmerzen. Aber das ist, was mich dann halt sozusagen wirklich Kraft gekostet hat, das psychisch stabil zu bleiben. Und ich habe das große Glück gehabt und habe das große Glück in meinem Leben, dass ich sozusagen völlig verrückt bin. Und in der Psychologie kennt man das Phänomen, es gibt Menschen, die sich ihrem Leiden und ihrer Krankheit völlig ergeben und nur noch in diesem Leiden und dieser Krankheit leben können. Das machen die ja nicht mit Absicht. Und es gibt auf der anderen Seite einen Typus, der mit einer genauso destruktiven Radikalität diese Krankheit ignoriert. Und soweit das geht und praktisch nach außen signalisiert, ich lebe so weiter wie vorher, noch verrückter und ich gehöre zu diesem Typus. Das ist total selbstzerstörerisch, das nimmt kein gutes Ende, aber es hilft mir im Augenblick und es hilft mir seit 12 Jahren weiterzumachen, weil ich aus dem, was ich mache, aus meiner Arbeit, Gott sei Dank bin ich kein Schornsteinfeger oder kein Maurer, kein Bäckermeister, sondern habe einen Job, den ich eben auch im Bett machen kann. Ich habe die Hälfte meines Lebens in den letzten 12 Jahren im Bett zugebracht, kann eben im Bett schreiben und kann im Bett Dinge machen oder so und habe eben das große Privileg aus dieser Situation heraus, dass ich nicht irgendwo anders hin muss und produzieren kann, was mir wichtig ist, damit sogar auch noch eine gewisse gesellschaftliche Wirkung erzeuge und daraus eben wahnsinnig viel Kraft ziehe für den nächsten Tag, für das Aufstehen, ja, obwohl ich mehr Zusammenbrüche in meinem Leben habe als sozusagen positive Momente, aber diese Zusammenbrüche kriegt die Öffentlichkeit, kriegt in der Regel nicht mal meine Familie mit.
Und sind das denn, wenn du sagst, meine Grenzen sind körperlich, also hat das immer mit Aufstehen und Reizen zu tun? Weil wenn du schreibst, das ist ja auch Arbeit fürs Hirn.
Bei mir ist das so, das ist ja bei allen anders. Ich habe erstmal den großen, großen Vorteil, das große, große Glück im Vergleich zu vielen anderen am ME-CFS erkranken, dass mein Brain, dass mein Kopf funktioniert, dass ich keine Aussetzer im Kopf habe. Das ist sozusagen, das wäre mein Untergang. Aber viele haben eben nicht dieses Glück, was ich habe. Ich bin mittelschwer erkrankt. Ja, also ich kann im Prinzip meinen Alltag alleine bewältigen. jedenfalls in der meisten Zeit meines Lebens. Es gibt andere Schwererkrankte, viele Schwererkrankte, die schaffen es nicht mal mehr auf Toilette. Die sind also sozusagen komplett abhängig von anderen Händen. Und bei mir ist das so, ich bin mittelschwer befallen. Es gibt Schwankungen, mal besser und mal viel schlechter. Bei mir äußert sich das so, eben, ich habe eine gewisse Schlaflosigkeit durch den permanenten Schmerz. Ich habe wie so ein Ganzkörper Muskelschmerz, ein Ganzkörper-Muskelkater von hier bis zum kleinen Zeh, 24 Stunden lang, aber in der Potenz. Nicht so ein Muskelkater, den man so kennt, wenn man mal irgendwie, was weiß ich, mal 1000 Meter gelaufen ist oder irgendwie so, sondern das hat eine andere Auswirkung oder eine andere Dichte. Und das führt natürlich dazu, dass ich permanent verkrampft bin. Also mein ganzer Körper ist verkrampft bis sonst wo, dass ich sozusagen durch diese Verkrampfung auch nie eine Entspannung habe, auch nicht unter Wasser oder irgendwie so. Ich war jetzt ein paar Mal am Mittelmeer, sozusagen, auch das ist natürlich ein Privileg, dass ich mir das leisten kann, da irgendwo ganz alleine irgendwo zu sein oder mit meiner Familie am Mittelmeer. Dieses Klima bekam mir viel besser und auch die Wärme des Meers, das hat meinem Körper ganz gut getan, ohne dass das wirklich gelindert hat. Aber in dem Moment, das habe ich dann schon gemerkt. Und bei mir ist das halt dann eben so, weil ich eben diese innere Kraft habe und ich habe die, glaube ich, weil ich so sozialisiert worden bin, weil ich das so mein ganzes Leben lang erlernen musste, dass wenn ich nachts wach werde, nach 2, 3, 4 Stunden irgendwie Schlaf, verkrampft, dann brauche ich eine Weile, um meinen Körper wenigstens erstmal wieder so hinzurichten, dass der so beweglich ist. Und dann lege ich mich nicht hin, was ich natürlich am Anfang auch mal gemacht habe und grüble über die Welt und über die Schlechtigkeit der Welt und warum es nur ausgerechnet mich erwischt hat, sondern das spielt alles in meinem Kopf gar keine Rolle, sondern beschäftige mich sofort. Und das ist aber natürlich selbstzerstörerisch, ja, weil ich bin auch in psychologischer Behandlung, wo ich über so eine Dinge dann auch rede und wo das auch, also auch mir nochmal klar gemacht wird, dass dieses Übergehen, dieses auch permanent über meine Grenzen gehen, dieses permanent mich überfordern, was auch einen völlig gesunden Menschen schon überfordern würde, was ich aber mit einer Energie und mit einer Kraft mache, die eben völlig sozusagen, also mich irgendwann völlig out of order stellen wird, das ist vollkommen klar, das ist mir auch bewusst, aber ich sage, solange ich das kann, solange ich irgendwie das kann, lebe ich im Jetzt, was morgen wird. Ich bin Historiker, mich interessiert immer mehr, was gestern war.
Wie lange hat das gedauert, bis du in diesen Zustand gekommen bist? Also bis du quasi in deiner Krankheit zu Hause warst, im Sinne von, ich weiß jetzt, wie ich alles mache und handle.
Ich sagte ja, für mich ist ein ganz wesentliche Maxime dieser Spruch, hat mich die Krankheit oder habe ich die Krankheit?
Richtig, aber wie schnell war das?
Und das hatte ich auch vorher schon, weil ich eben schon als Kind viel im Krankenhaus gelegen habe, einmal fast gestorben wäre, beziehungsweise zweimal sogar, einmal als Baby, aber da habe ich natürlich keine unmittelbaren Erinnerungen dran, aber das ist natürlich in meinem Rucksack mit drin und insofern habe ich immer irgendwie versucht, mich da sozusagen irgendwie so durchzuwinden, immer mit diesen Schmerzen, hatte immer ein stabiles Umfeld, Freunde, schon in meiner Jugend, die, wenn wir wandern waren und ich auf einmal mein Körper völlig steif wurde und ich mich nicht mehr bewegen konnte, dann haben die meinen 20 oder 25 Kilo Rucksack genommen und den durchs Gebirge geschleppt und ein anderer hat mich geschleppt und so und da hat nie jemand drüber geredet. Also da hatte ich halt auch immer Glück, dass ich damit so leben konnte und ich hatte das große Pech, aber es ist eben eine Kraftressource für mich, dass ich halt Cousins hatte, die nun wirklich krank waren, im Rollstuhl saßen, gestorben sind. Ich habe einen anderen Cousin, der ist schwer geistig beeinträchtigt, auch körperlich mittlerweile, den betreue ich als vom Staat bestellter Betreuer. Und das sind natürlich auch alles für mich Energie- und Kraftressourcen. Ja? Und so. Und das, ich versuche immer auch so als Historiker und aber auch so als Mensch, der in den Spiegel schaut, Dinge auch irgendwie immer zu relativieren. Ja? Das ist kein Mittel, was ich anderen empfehlen kann. Weil jeder muss so seinen eigenen Weg finden. Ja? Und ich habe meinen Weg gefunden. Und das Einzige, was ich eben versuchen kann, ist, dass ich seit 2020 eben mit meiner Krankheit an die Öffentlichkeit gehe, so wie bei euch heute oder in Interviews, in Zeitungen, in Rundfunk, Sachen und darüber berichte, um so auch meinen Teil dazu beizutragen, mit der Reichweite, die ich habe, über diese Krankheit aufzuklären und dazu ermuntern, dass da mehr Forschung hineingesteckt wird, dass überhaupt nicht eine Struktur zur Erforschung dieser Krankheit gestellt wird, eine öffentliche Sensibilisierung stattfindet, was natürlich durch Corona und durch Long-Covid passierte, weil es da eben gewisse Parallelen gibt und trotzdem auch Unterschiede. Und bei mir war das so, dass ich ungefähr nach, ich glaube, so 2,5 Jahren war bei mir klar, dass ich ME-CFS habe. Das habe ich auch meiner Lebenspartnerin zu verdanken, mit der ich seit 35 Jahren zusammenlebe, die da sehr sensibel auf solchen Gesundheitsgebieten ist und die mich dann irgendwann mit dieser Krankheit so bekannt machte. Ich hatte davon vorher auch noch nie gehört. Nun ist das bei mir allerdings so, dass ich mich überhaupt nicht für Krankheitsbilder interessiere. Meine Frau zu mir sagt, bring mir mal die und die Medikamente mit aus der Apotheke, dann verlasse ich die Wohnung und habe an der Wohnungstür bereits vergessen, wie das Zeug heißt. Und wenn ich vom Arzt komme und der erzählt mir was mit mir ist, ich trete aus der Tür raus und habe das alles komplett vergessen. Ich muss mir das alles aufschreiben. Also irgendwas haut da in meinem Kopf nicht richtig hin oder hat so einen Verdrängungsmechanismus. Naja, und mit diesen 2,5 Jahren war ich dann richtig gut bedient. Es gibt viele, die denen erst nach 18, 12 Jahren Odyssee durch alle möglichen ärztlichen Institutionen dann klar ist, was sie eigentlich haben, und dann kann ihnen immer noch niemand helfen. Und insofern war das für mich dann schon eine gute Situation, wenigstens zu wissen, was ich habe. Weil auf der anderen Seite ist das halt so, ich habe mir manchmal so in den ersten Jahren, als dann klar war, dass ich ME-CFS habe, gewünscht, dass mir ein Bein fehlt oder ein Arm oder irgendwas, dass die Leute auf der Straße und um mich herum sehen, dass mir etwas fehlt. Ja. So latsche ich irgendwie durch die Gegend, bin überall, bin präsent und alle denken immer, naja, was denn, typisch, der hat doch nichts, der ist doch gesund und so. Ja. Und ich bin nicht immer ein bisschen ratlos, ich reagiere darauf auch gar nicht, ja, weil es mir auch egal, was andere denken. Aber ich wünsche mir das natürlich eben für viele, viele andere Betroffene, die auch keine Stimme in der Öffentlichkeit haben, dass das eben anerkannt wurde als wirklich eine schwerwiegende Erkrankung, die wie kaum eine andere Krankheit die Lebensverhältnisse der Betroffenen arg einschränken beziehungsweise oft eben auch wirklich unerträglich machen. Und es sind ja auch viele Kinder daran erkrankt. Das ist natürlich die absolute Hölle. Und so, dazu hört ja dann auch ganz viel. Viele Sozialbeziehungen gehen in Bruch, weil das natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung an das soziale, familiäre Umfeld ist und so weiter und so fort. Und natürlich, da verbittern dann auch viele Betroffene. Das ist natürlich auch ganz klar, bis hin zu dramatischen Ausgängen, die dann gewählt werden. Also, ja, das ist schon nicht schön.
Was mich noch interessiert ist, ich denke, dass das nicht zuträglich ist, dass man diesen Schrägstrich CFS an diese Krankheit gehängt hat. Das heißt, dass man praktisch den Ärzten gleich oder Ärztinnen gleich den Ausweg ermöglicht, das in so eine psychosomatische Ecke zu schieben, weil wir haben das ja bei uns auch. Fatigue tritt bei MS auch auf. MS war lange Zeit genau in diesem Zwischenfeld zwischen somatisch und psychosomatisch. Ganz viele, denen hat man dann einfach gesagt, ja, hier, das bildest du ja alles ein und so weiter. Glaubst du, dass das auch hinderlich ist? Immerhin gibt es 4-mal so viele Erkrankte mit ME-CFS als MS-Erkrankte. Aber für MS-Erkrankte wird viel, viel mehr gemacht. Da steht viel mehr Geld zur Verfügung, da ist viel mehr im Wandel, da gibt es Medikamente mittlerweile. Das war, als ich erkrankte, zwar völlig anders, aber die Entwicklung sieht da anders aus. Glaubst du, dass das hinderlich ist für diese Erkrankung, dass das so ist?
Also ich wollte gerade sagen, also bei MS war es ja auch nicht immer so, dass das sozusagen so super erforscht war, sondern das ist ja auch eine jüngere Entwicklung. Ich kenne auch an MS-Erkrankte natürlich und das ist ja auch erst gewissermaßen eine Entwicklung der letzten Zeit und was man so liest und hört, wird es ja da wahrscheinlich sogar in naher Zukunft noch weitere große Fortschritte geben, was großartig ist. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Krankheit gibt, die in den letzten 100 Jahren eine relevante Rolle gespielt hat, unbekannt war und nicht automatisch sofort als ein psychologischer Defekt eingeordnet worden ist. Das hängt eben damit zusammen, dass Menschen dazu neigen, das, was sie nicht kennen, gewissermaßen irgendwie in einen anderen Horizont zu schieben, für den sie sich selber nicht zuständig fühlen, beziehungsweise das steckt ja auch dahinter. Das darf man nicht vergessen, das ist heute in unserer Welt ein bisschen untergegangen. Psychische Erkrankung heißt für viele Selbstschuld. Hab dich mal nicht so, reiß dich mal zusammen. Also ist ganz schrecklich noch sozusagen, das sind ja alles Entwicklungen, die erst in den letzten wenigen Jahrzehnten, Jahren zu beobachten und zu vollziehen sind, dass also zum Beispiel auch psychologische Erkrankungen als äußerst schwerwiegende Erkrankungen anerkannt sind. Also ich kann mich noch sozusagen, also noch meine Elterngeneration, also mein Vater war selbstmordgefährdet aufgrund von äußeren Umständen. Der war schwer depressiv, suizidgefährdet, war in einer psychiatrischen Klinik eine Weile. Und trotzdem hat selbst er und auch oder meine Mutter, haben die den sozusagen diesem Irrglauben angehangen, wie, der hat eine Depression, aber das stimmt doch eigentlich alles. Warum denn? Ja, also sozusagen, und das ist natürlich mit all diesen Erkrankungen so. Und insofern dieses Abschieben in sozusagen so eine psychologischen Erkrankungsbilder ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass das eben auch ME betrifft. Hier kommt nur noch ein Umstand hinzu, den man medizinhistorisch ja auch bedenken muss, der vielen nicht so bewusst ist. Krankheiten, die überwiegend von Frauen, von denen überwiegend Frauen betroffen sind, und das ist bei ME/CFS so mit etwa 3/4, die sind erstens schlechter erforscht. Da interessiert sich die Pharmaindustrie weniger für, da hat sich traditionellerweise weniger die Medizinforschung für interessiert, und die werden traditionellerweise gewissermaßen als eine Frauenerkrankung in den Bereich der Psychologie und der Psyche abgeschoben. Das ist ja sozusagen eine ganz dramatische, inhumane, medizinhistorische Entwicklung, die man einfach nicht sozusagen vom wegwischen kann, und auch da kommt das ja. Also insofern, das ist schon ein Problem, aber das ist kein Problem, was mich wirklich umtreibt.
Mhm. Hat sich denn für dich was verbessert in den letzten Jahren von außen nach innen, also wie Ärzte damit umgehen, wie die Öffentlichkeit mit dieser Erkrankung umgeht, oder ist das einfach nur alles anders geworden?
Naja, also ich fand das schon einen großen Erfolg, dass wir Betroffenen auf unterschiedlichen Ebenen, Selbsthilfeorganisationen, Vereine, Einzelpersonen, es geschafft hatten, dass das Aufnahme in den vorletzten Koalitionsvertrag überhaupt fand, weil wir ein paar UnterstützerInnen gefunden haben, die sich dafür interessierten. Viel natürlich auch über persönliche Beziehungen lief, dass damals an einige der maßgeblichen PolitikerInnen unseres Landes herantreten konnte und mit denen darüber gesprochen hat. Also ich selber habe zum Beispiel mehrfach mit der Bundeskanzlerin darüber reden können, mit dem damaligen Bundestagspräsidenten Schäuble, mit anderen Leuten in jeder Partei, ob in der CSU oder bei den Linken oder in der Grünen, bei den Grünen wie Katrin Göring-Eckardt. Überall gab es und gibt es Leute, die sich dann für diese Erkrankung stark gemacht haben. Das spiegelte sich dann auch natürlich alles im Kontext von Corona und Long-Covid wieder, dass doch eine ganze Reihe von Medienberichten herauskamen, die aufklärten, die auf das Schicksal der davon Betroffenen aufmerksam machten. Das war schon sehr ermunternd. Dann gab es einen Backlash, wie es aber in jeder Entwicklung immer auch einen Rückschlag gibt. Auf einmal sind die Forschungsgelder wieder gestrichen worden. Die Forschung selbst kam auch nicht so richtig weil ich meine, es gibt einfach keine Forschungsstrukturen dafür. Die Pharmaindustrie ist daran relativ wenig interessiert. Es gibt so zwei, drei Points in Deutschland, wo das erforscht wurde, natürlich vor allen Dingen hier in der Charité mit Professor Scheibenbogen, aber das ist ja alles viel zu wenig, das ist keine richtige Struktur. Dann wurden die Forschungsgelder wieder gestrichen. Die ganzen Folgen von der Pandemie, die gerieten ja immer mehr aus dem öffentlichen Blickfeld, immer weniger haben sich dafür interessiert. Und nun sind, jetzt gibt es aktuell ja wieder die Absichtserklärung, wieder viel mehr Geld in die Forschung zu stecken. Also es ist so ein ewiges Hoch und Runter. Ich selber finde schon, dass das die öffentliche Aufmerksamkeit doch erheblich zugenommen hat. Die meisten Betroffenen sagen, ja, das nützt mir aber nichts. Ist ja toll, dass es jetzt irgendwie 3-4 mehr Leute gibt, die mit dem Begriff was anfangen kann. Ich liege hier und krepiere langsam so vor mich hin. Es nützt mir nichts. Das verstehe ich natürlich. Wir haben fast wöchentlich Todesfälle aus unterschiedlichen Gründen zu beklagen in der Community. Und es werden immer mehr, die betroffen sind. Die Hoffnung bei vielen geht natürlich immer stärker zurück. Es gibt eine große Wut, auch ein großes Entsetzen. Ich kann das nachvollziehen, auch wenn ich anders gestrickt bin. Von meinem Naturell her, von meiner biografischen Entwicklung, dass ich sozusagen nicht so eine Dauerwut haben kann, weil ich, auch wenn ich sehe, dass der frühere Bundesminister für Gesundheit sich eigentlich nicht nur für diese Krankheit nie interessiert hat, sondern sie sogar klein geredet hat und auf eine schlimme Art und Weise. Aber nicht mal dem halte ich dann irgendwie vor, dass ich glaube, dass der morgens aufgestanden ist, um irgendwie ein bösartiger Mensch zu sein, sondern die alle leben in ihren Begrenzungen. Alle haben auch so ihre eigenen Schwerpunkte und naja, und MECFS gehört eben leider für die meisten Menschen nicht zum Schwerpunkt. Das bedauere ich, deswegen rede ich auch mit euch darüber hier oder an anderen Punkten, um Aufmerksamkeit zu generieren, aber das ist ein langsamer Prozess, um dann ein Umdenken oder eine andere Wahrnehmung zu erzeugen. Ich glaube auch nicht, dass die Forschung, die betrieben werden, wenn die eines Tages einen großen Durchbruch haben, dass die zum Beispiel mir noch zugutekommen werden. Gehe ich nicht aus. Aber ich hoffe natürlich, dass anderen und vor allem Jüngeren das sozusagen erspart bleiben wird, unter solchen Umständen irgendwie ihr Leben bestreiten zu müssen. Das ist nicht lustig.
Das glaube ich dir. Wie sieht es denn bei dir mit der Progression aus? Also ist der Krankheitszustand der gleiche wie seit Beginn? Im Sinne von, du hast da dein Pacing, worin du handeln kannst? Oder hat sich was verschlechtert im Sinne von, schneller kommen diese Crashs oder so?
Also ich habe eine interessante Erfahrung gemacht mit den Anti-Covid-Impfungen. Die haben mir jeweils einen guten Schub gegeben, dass es mir deutlich besser ging. Ja, das haben mir Ärzte damals auch erklärt, warum das. Ich habe nun auch das Privileg, dass in meinem Freundschaftsumfeld auch forschende Mediziner gibt, die mir dann so eine Dinge auch erklären können. Ich selber habe das natürlich nicht verstanden, beziehungsweise in dem Moment, in dem die mir das erzählt haben, habe ich immer gesagt, ja, habe es auch verstanden, und dann 3 Minuten später ist alles wieder vergessen. Das ist so mein Ding eben. Also, und tatsächlich ist das so in diesen Jahren gewesen, dass das bei mir auch so wellenförmig ist. Nicht so schubmäßig wie bei MS, sondern eher sozusagen immer auf niedrigem Niveau, immer Schmerzen, nie ausgeruht. Was für mich übrigens das Allerschlimmste ist, dass ich nie ausgeschlafen bin, dass ich immer müde bin. Und oft aber so eine Schmerzen habe, dass die Schmerzen mich wiederum am Einschlafen hindern. Und dadurch der Körper in einer permanenten Schwere sich befindet, die ich schlecht beschreiben kann, aber die eben sozusagen die Sache eben nicht so einfach macht. Und dadurch, dass ich aber auch nicht so permanent privat darüber rede, hat selbst mein privates Umfeld manchmal den Eindruck, dass das alles weg ist. Weil ich habe so die Angewohnheit, wenn ich über eine Sache rede, insbesondere eine Sache, die mir vielleicht gar nicht so gefällt, dann habe ich den Eindruck, wenn ich es ausgesprochen habe, dann materialisiert sich das und ich kriege das nicht mehr eingefangen. Ja? Und deswegen versuche ich das manchmal auch so ein bisschen irgendwie wegzubeschweigen vor mir selbst, was natürlich nicht funktioniert. Aber so eine Selbstbetrugsprinzipien hat ja irgendwie jeder und gerade alle Erkrankten irgendwie und dauerhaft Erkrankten. Und dann gibt es sozusagen Phasen, in denen ich also auch wirklich nicht aus dem Bett rauskomme oder mich einfach immer nur ins Bett sehne. Das ist dann irgendwie so, das Bett ist dann, das habe ich mir auch so eingerichtet, das ist dann irgendwie so wie, nicht my home is my castle, sondern mein Bett is my castle, ja. Und dann, so, ich will nicht sagen, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher. Was ja ganz wichtig ist. Und dann gibt es aber auch Phasen, in denen es mir eben deutlich besser geht. Also ich habe ja vorhin gesagt, dieses Jahr war ich ein paar Mal am Mittelmeer mit meiner Familie und da merkte ich so, das Klima tat mir gut, die Lebensumstände dort, vielleicht auch habe ich was zu Hause gelassen, so aus meinem Kopf, keine Ahnung, so dass das mich dann vielleicht sozusagen auch insgesamt, was gar nichts mit der Krankheit hat, mich nicht belastete und ich sozusagen so vielleicht auch ein bisschen freier wurde und so das besser handeln konnte, keine Ahnung, habe das nicht zerdacht. Ja, genau, also es ist ein ewiges Hin und Her und natürlich, ich habe vorhin gesagt, ich bin halt so ein Verrückter, der zu dieser Kategorie gehört, die eigentlich diese Krankheit auf eine sträfliche, selbstzerstörerische Art versuchen zu ignorieren. Und trotzdem kommt natürlich nach jeder Anstrengung, und ich mute mir fast jeden Tag irgendeine Anstrengung zu, der totale Crash, ja, dass dann gar nichts mehr geht. Und da habe ich dann, muss ich dann immer mit mir arbeiten, dann nicht das also in so ein psychisches, selbstzerstörerisches Loch zu fallen, um mir Vorwürfe zu machen. Hättest du mal, sondern okay, dann bleibe ich so in der Situation, sag Termine ab, mach bestimmte Dinge nicht, versuche mich irgendwie zu auf mein kleines, altes, lächerliches Niveau zurückzukommen. Hab aber dann natürlich nicht daraus gelernt, sondern mache genau an der falschen Stelle weiter wie vorher. Aber für mich ist das alles die richtige Stelle. Für mich ist das alles genau so, wie ich damit erträglich leben kann. Und das ist ja das letztendlich das Einzige, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Nicht, was irgendwer da draußen sagt. Und das Zweite, was vielleicht zählt, dass ich vielleicht dem einen oder der anderen damit auch so ein bisschen so einen Punkt geben kann. Versucht einfach so zu leben, auf diesem niedrigen Niveau, wie es für dich und euch am allerbesten ist. Ergib dich der Krankheit, ignoriere sie, mach noch irgendwas anderes, aber nutze die Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, egal wer was auch immer dazu sagt. Wenn du dir sozusagen deine eigenen Oasen schaffst, vielleicht sogar kleine Glücksmomente, dann ist das viel mehr wert als irgendwelche stundenlangen medizinischen Konsultationen, die bei ME/CFS zurzeit eben leider noch reichlich verschwendete Zeit sind.
Also besser hätte man diese letzte halbe Stunde gar nicht zusammenfassen können. Danke, Ilko. Das war sehr interessant. Also ich weiß definitiv mehr als vorher. Für heute mache ich den Sack aber mal zu. Wenn ihr uns erreichen wollt, podcast@1000gesichter+2.de, da werden Sie wie immer geholfen, worüber wir die nächsten Male reden, wissen wir wie immer noch nicht. Für heute sagen wir aber mal Tschüss.
Tschüss.
Macht's gut.